Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Entwicklung der Impfstoffe gegen Covid-19 geht im Eiltempo voran. Erste Zulassung hat es in China und Russland schon gegeben. In den USA hofft Präsident Trump auf einen Impfstoff vor der Wahl im November. In Europa wird eher mit ersten Zulassungen Ende 2020 oder Anfang 2021 gerechnet. Unklar ist, wer zuerst geimpft werden soll, wenn es denn tatsächlich losgeht. Darüber sprechen wir gleich mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Doch vorher blicken wir auf die ersten ernsthaften Probleme mit einem Impfstoffkandidaten. Ich habe es gerade schon erwähnt. AstraZeneca und die Universität Oxford haben die Erprobung ihres Impfstoffs nach einem Krankheitsfall erst einmal ausgesetzt. Volkert, was ist da bislang bekannt?
Ja, sicher bestätigt ist bislang nur, dass diese große Studie unterbrochen wird. Sie ist also nicht gestoppt. Offenbar hat ein Proband aus England eine transverse Myelitis entwickelt. Das ist eine Entzündung im Rückenmark. Die kann zu Lähmungen und Sinnesstörungen führen. Das ist wirklich was Ernstes. Das entsteht zum Beispiel nach einer Virusinfektion oder es gibt auch andere Ursachen. Ist auch nicht so selten. Und in dieser Studie haben schon über 17.000 Personen diesen Impfstoff erhalten. Bei dieser großen Zahl ist es unvermeidlich, dass einige Personen krank sind, unabhängig vom Impfstoff. Und jetzt untersuchen unabhängige Ärzte, also nicht direkt von AstraZeneca, ob es möglich ist, dass diese Erkrankung mit der Impfung zusammenhängt oder ob es sich eben um einen Zufall gehandelt hat. Und danach entscheidet man, wird dieser Impfansatz weiterverfolgt oder eben nicht.
Studien an Zehntausenden Personen liefern allerdings auch keine absolute Sicherheit für Impfstoffe, die später dann Millionen Menschen erhalten. Darüber werden wir gleich in der Sendung noch sprechen. Ist dieser Krankheitsfall jetzt ein Rückschlag für die Covid-19-Impfstoffe generell?
Nein, also solche großen Studien, die sind ja genau dazu da, diese seltenen Nebenwirkungen auch zu entdecken und nebenbei natürlich auch die Wirksamkeit zu belegen. Unterbrechungen gibt es bei Phase-3-Studien recht häufig. Manchmal werden die dann ganz gestoppt, manchmal geht's aber auch weiter und der Wirkstoff ist am Ende erfolgreich. Ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass das jetzt so transparent gehandhabt wird, auch dass diese Studie unterbrochen wurde. Das zerstreut mögliche Bedenken gegen so einen Impfstoff. Der Fall belegt auch, wie wichtig sorgfältige Studien sind in China, in Russland, wohl auch in den USA, gibt es ja politischen Druck, Schnelligkeit vor Sicherheit zu stellen. 9 große Impfstofffirmen, darunter auch AstraZeneca, haben aber gerade klargestellt, dass sie keine Abkürzungen nehmen wollen.
AstraZeneca nimmt das ja offensichtlich ernst, dieser Fall zeigt. Aktuell sind 8 Impfstoffe in großen Phase-3-Studien. Alle hoffen, dass sich einer oder mehrere als sicher und wirksam erweisen. Aber was passiert dann eigentlich?
Ja, dazu haben sich heute 2 wichtige Geldgeber geäußert, die Wellcome-Stiftung und CEPI, die Koalition für Innovationsvorbereitung auf Pandemien. Die betonen, dass diese rasante Entwicklung bei den Impfstoffen nur möglich war, weil einzelne Nationen und eben auch diese internationalen Organisationen in finanzielle Vorlage gegangen sind. Allein AstraZeneca und die Uni Oxford, die haben Vorbestellungen über knapp 3 Milliarden Dosen bekommen. EU, USA, Großbritannien sind da dabei. Gerade ist diese Studie auf Pause, also vielleicht ist dieses ganze Geld, was da schon geflossen ist, verloren. Aber wenn es funktioniert, dann ist immer noch nicht sicher, wer die erste Impfspritze bekommt. Die Verträge sind nicht öffentlich. Wahrscheinlich gehen die ersten Dosen an die großen Geldgeber. Großbritannien hat aber Verträge über mehr als 300 Millionen Dosen abgeschlossen. Es gibt aber nur 60 Millionen Engländer. Also da bleibt was übrig. Diese Dosen werden wohl an ärmere Länder gehen. Und auch die Europäische Union hat klargestellt, dass sie nicht nur für die eigenen Mitglieder einkauft, sondern auch für andere Nationen.
Das sind dann ja mehr oder weniger freiwillige Verfahren oder Verpflichtungen. Wie können sich denn Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen selbst den Zugang zu Impfstoffen sichern?
Also dafür haben die Weltgesundheitsorganisation CEPI und die Impfallianz Gavi die sogenannte COVAX Facility aufgestellt. Das ist im Grunde eine Einkaufsgemeinschaft. 78 wohlhabende Länder, darunter Deutschland, machen mit. Mit dem Geld werden sehr viele Impfstoffprojekte unterstützt. Und wenn eins funktioniert, dann geht dieser Impfstoff nicht nur an die 78 Geberländer, sondern an viele weitere. So soll dieser Anspruch umgesetzt werden, dass ein Impfstoff ein allgemeines globales Gut ist.
Aber da stellt sich dann ja auch wieder die Frage tatsächlich, wer die erste Dosis bekommen würde.
Na, die WHO geht ja ganz pragmatisch vor, will die ersten Chargen nach der Bevölkerungsgröße der jeweiligen Länder aufteilen. Ob das gerecht ist, kann man darüber streiten. Ein Team aus Philadelphia hat vorgeschlagen, Impfstoffe dahin zu schicken, wo sie die meisten Lebensjahre retten können. Dann würde fast nur in Entwicklungsländern geimpft. Andere wollen Vorrang für medizinisches Personal, für besonders gefährdete alte Personen. Oder im Gegenteil, die wollen, dass die Jungen geimpft werden, weil die das Virus ja am effektivsten verbreiten. Also alle sind für Fairness, aber die Details sind umstritten. Und so gesehen ist es eigentlich gut, dass wir noch 2-3 Monate Zeit haben, bevor die ersten Impfstoffe wirklich breit zur Verfügung stehen.
Volkert Wildermuth über die Sicherheitsprüfung von Corona-Impfstoffkandidaten und die Frage, wie ein Impfstoff verteilt werden sollte, sobald es ihn gibt. Vielen Dank.